Pellkartoffeln und Quark. Eine Geschichte von Markus Frost, gelesen von Ursula Dittmer. Nicht einmal im Flughafen hat man vor diesem Kitsch seine Ruhe, ereiferte sich Pitt. Stille Nacht, die Hymne des weihnachtlichen Konsumterrors, wohin man auch kommt. Er schaute grimmig auf den Weihnachtsbaum, dessen Lametta im Licht der elektrischen Kerzen glitzerte. Früher verspotteten wir all das als Auswüchse des Establishments. Heute spotte ich nicht mehr, ich krieg nur noch die Krise. Seit Wochen vermeide ich den Gang durch die Fußgängerzone, nur um hier auf dieses Weihnachtsgedudel zu treffen. Lisa schwieg. Was ist los? Sag bloß, die Zeiten haben sich geändert und es ist eben so, wie es ist. Sie blieb stehen. Das nicht. Mir ging gerade etwas anderes durch den Kopf. Weißt du, seit meine Mutter gestorben ist, erinnere ich mich immer wieder an Dinge, die sie uns Kindern erzählte. Zugegeben, dieses Lied empfand ich auch schon immer als Kitsch. Aber es hatte einmal eine Bedeutung. Ich sage nur mal Weihnachten 45. Die Menschen standen vor dem Nichts. Sie hungerten und froren. Und ihr einziger Halt war Heiligabend, den sie wie zum Trotz feierten. Und sie sangen diese Lieder. Allen voran Stille Nacht. Er rieb sich nachdenklich das Kinn. Da ist was dran. Wer Glück hatte, konnte sich über ein paar heiße Pellkartoffeln und etwas Quark freuen. Manche hatten sogar frischen Schnittlauch und ein Stückchen Butter dazu. Lisa nickte heftig. Ja, genau so war's. Und weißt du was, als wir klein waren, gab es bei uns gefühlt mindestens einmal die Woche Pellkartoffeln mit Quark. Ich glaube, unsere Eltern wollten uns damit zur Bescheidenheit erziehen oder sowas. Jedenfalls hasste ich diese Mahlzeiten. Heute denke ich anders darüber. Ich bin froh, dass wir uns darauf verständigt haben, nicht jeden Tag Fleisch zu essen. Wenn manche Leute wüssten, wie gut das tut, sich ab und an schlicht zu ernähren. Pitt grinste sie an. Aber nun kommen erst einmal ein paar Tage Völlerei. Den Kindern brauchen wir an Weihnachten nicht mit etwas Einfachem zu kommen. Auf jetzt, sonst verpassen wir noch ihre Ankunft. Ich freue mich auf unsere Tochter und ihr Ehegespuns. Lisa hackte sich bei ihm ein. Und ich mich erst. Auf die Kleinen. Die beiden erreichten den Ankunftsbereich. Auf dem Display lasen sie die Flugnummer und den Abflugort Lissabon. Daneben stand Halle 2, Gate 7 und verspätet. Hast du das gesehen? Lisa reckte sich. Die Anzeige ist kurz aufgeflattert und jetzt ist sie weg. Pitt zuckte mit den Schultern. Das wird irgendeine technische Störung sein. Na egal, wir wissen doch, wo wir hin müssen. Halle 2 ist gleich nebenan. Sie erreichten Gate 7. Was ist denn hier los? Lisa warf Pitt einen erschrockenen Blick zu. So sehen doch keine Menschen aus, die sich auf ihre Angehörigen freuen. Ein junger Mann kaute auf der Unterlippe. Eine ältere Dame hatte Tränen in den Augen. Eine andere starrte mit bleichem Gesicht auf ein Display. Lisa und Pitt folgten ihrem Blick, lasen die Flugdaten und Ankunft unbekannt. Ein graumelierter Herr raunte ihnen zu. Es wird gemunkelt, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Lisa schlug sich mit der Hand vor den Mund. Ihre Beine fühlten sich an wie Gummi. Eine Mutter hob den kleinen Sohn von seinem Sitz, nahm ihn auf den Schoß und bot ihr den frei gewordenen Platz an. Dankbar setzte sie sich hin. Das glaube ich erst, wenn ich eine offizielle Bestätigung dafür habe, protestierte Pitt. Der Herr erwiderte kühl, wie Sie meinen. Seine Mundwinkel fielen nach unten und er verschwand in der Menge. Lisa hatte den Kopf gesenkt und die Augen geschlossen. Pitt ging auf sie zu, er legte ihr die Hand auf die Schulter. Bleib sitzen, ich gehe zum Schalter der Fluggesellschaft und werde mit denen mal ein Wort reden.
Das ändert doch nichts.
Natürlich nicht. Ich versuch's trotzdem. Er bahnte sich einen Weg durch die Wartenden. Aus einem Lautsprecher erklang:
Letzter Aufruf für Flugnummer.
Eine Viertelstunde später war er wieder zurück. Er war blass, sein Mund nur ein schmaler Strich. Am Schalter sagten sie:
Was hast du?
Dicke Tränen liefen über Lisas Wangen. Er sah, wie sie ihr Handy in der Tasche verschwinden ließ. Eine Frau machte unmittelbar vor ihm auf dem Absatz kehrt, um nach wenigen Metern ihre hektische Bahn in eine andere Richtung zu lenken. Lisa stand auf, nahm ihn bei der Hand und zog ihn sanft hinter sich her.
Lass uns gehen.
Erstaunt folgte er ihr aus der Halle. Draußen blieb sie so abrupt stehen, dass er beinahe in sie hineingelaufen wäre. Sie fiel ihm um den Hals, in ihr Weinen mischte sich Lachen.
Sie leben, alle miteinander. Die Gabi hat gerade angerufen. Nino, der lause Bengel, du kennst ihn ja. Sie hatten schon das Taxi bestellt, da kletterte er auf einen Baum und stürzte ab. Nichts Ernstes, nur ein paar Prellungen. Jedenfalls fuhren sie zu einem Arzt statt zum Flughafen und verpassten damit das Flugzeug. Sie konnten aber mit Mühe und Not einen Flug für morgen ergattern.
Pitt drückte sie fest an sich.
Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, das wir je hatten.
Sein Druck lockerte sich ein wenig. Aber die Freude hat einen bitteren Beigeschmack. Lisa löste sich von ihm.
Ja, all diese Menschen.
Du sagst es. Bis eben waren wir ein Teil von ihnen. Und ich fühle mich immer noch mit ihnen verbunden. Ich kann das nicht einfach so abschütteln. Mir hat es jedenfalls Weihnachten verhagelt.
Die ganzen Weihnachten?
Eher nicht. Morgen vertreibt mir bestimmt das Gelächter der Kleinen die Trübsal. Aber heute, im Moment, ist mir jedenfalls nicht nach Feiern zumute. Auf ihre Lippen schlich sich ein feines Lächeln.
Wir haben Kartoffeln im Keller und jede Menge Butter im Kühlschrank. Der Supermarkt hat noch geöffnet. Da besorgen wir uns einen Becher Quark. Vielleicht ist auch noch Schnittlauch da.
Pitt lächelt zurück. Gute Idee. Und heute Abend zünden wir eine Kerze am Weihnachtsbaum an. Eine einzige nur. Er schaute ein letztes Mal zurück. Du weißt schon.
Lisa nickte. Ja, so wollen wir es halten.